herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Sani und ich freuen uns auf Ayhan.
Hallo, grüß dich.
Hallo Ayhan, liebe Grüße aus dem Nachbarbüro.
Hallo Sani.
Ich freue mich, dass wir zusammen sind, denn es geht heute endlich mal um die Türkei. Sani, das Thema hatten wir schon lange nicht mehr, ne?
Ja, also ich muss sogar zugeben, so richtig, also mit, ich sag mal, fundierten Kenntnissen hatten wir die Türkei, und das ist echt peinlich, noch gar nicht. Also wir haben sie häufiger erwähnt als natürlich ein Land, in dem Tourismus wichtig ist, als auch die Pandemie oder wir mit unserem Podcast begonnen haben, haben wir immer wieder gesagt, es gibt Länder, da spielt die Touristik oder der Tourismus eine sehr große Rolle. Wir haben auch davon berichtet, wie mit gratis Covid-Tests umgegangen wurde zu Beginn und das trotz, ich sag mal, irgendwelcher Risiken oder Warnungen immer noch sehr viele in die Türkei reisen, weil sie das Preis-Leistungs-Verhältnis und die ganze Qualität, die Gastfreundschaft, die Gastronomie so schätzen. Aber nee, so wie heute mit unserem absoluten Türkei-Experten haben wir noch nicht darüber gesprochen.
Ja, wird's Zeit. Du hast sogar gesagt, er ist eine Ikone bei euch im Haus.
Ja, absolut.
Dann starten wir los. Was sind deine Aufgaben bei FTI und wie lange bist du dann schon im Konzern, wenn du so berühmt und berüchtigt bist?
Nein, also berühmt, berüchtigt, lassen wir jetzt mal beiseite, aber ich bin schon wirklich länger bei FTI. Ich habe am 1. Juli 2005 angefangen. Das heißt, jetzt im Juli wären es 17 Jahre. Und das ist eine ganze Menge. Das macht mir Spaß, überhaupt das, was ich mache. Das heißt, ich bin verantwortlich für die gesamte Türkei in der gesamten FTI Group. Das heißt, in allen Source Markets, in allen Marken. Alles, was mit der Türkei zu tun hat, da bin ich direkt oder indirekt ein bisschen involviert. Versuche da sozusagen die Destination, hier den Veranstalterbereich, aber auch die Hotellerie, die wir ja in der Türkei über unser eigenes nennen können und dürfen zum Teil, so ein bisschen mich einzumischen, positiv zu beeinflussen und dementsprechend, also alles, was mit der Türkei zu tun hat, bin ich so ein bisschen involviert. Sagen wir es mal so.
Das Interessante ist ja auch, dass FTI Marktführer ist in der Türkei, oder? Das ist richtig.
Ja, also wir werden schon so ein bisschen nicht als FTI-Touristik, sondern als FTÜ-Touristik. So ein bisschen macht man sich ein bisschen nicht lustig, aber ja, wir sind also man kann sogar sagen, mit deutlichem Abstand Marktführer, was die Türkei angeht. Wir sind die letzten Jahre, mehr als 10 Jahre haben wir in der FTI-Touristik uns als Aufgabe sozusagen ein bisschen gesetzt. Nicht nur die Türkei, das betrifft auch andere Zielgebiete, wo wir Marktführer sind oder beziehungsweise sehr große Marktanteile haben. Wir arbeiten da ein bisschen antizyklisch. Wir gehen aus Destinationen nicht raus, wenn es da ein bisschen Probleme gibt. Und Türkei ist eines der Länder, wo sicherlich in den letzten Jahren, egal aus welchen Gründen auch immer Probleme gab, touristisch, politisch oder auch andere Gründe. Mhm. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber den Destinationen, gegenüber den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Nicht nur unsere eigenen Angestellten, sondern natürlich auch in der gesamten Touristik und speziell in Destinationen, wo die Touristik eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist die Abhängigkeit umso größer und dementsprechend auch unsere Verantwortung gegenüber den Leuten. Also das heißt, es gibt gute Jahre, es gibt auch schlechte Jahre, aber wir als Veranstalter, als Unternehmen sollten natürlich, egal welche Destination, auch in schlechten Jahren in den hinter den Destinationen stehen. Das haben wir gemacht und haben uns in der Türkei als zum Marktführer entwickelt. Das ist sehr, sehr erfreulich. Und konnten jetzt auch im letzten Touristikjahr 18/19, das ist sozusagen das letzte Touristikjahr vor Corona, mehr als 1 Million Gäste als Veranstalter in die Türkei bringen. Das ist sehr schön, sehr erfreulich, macht Spaß und ja,
also FTÜ-Touristik. Ich hatte das noch nicht gehört, Ayhan, aber ich finde das super. Ich werde das jetzt häufiger mal anbringen, weil ich finde, wenn man da 1 Million Gäste hinbringt, dann kann man auch schon mal FTÜ-Touristik sagen. Finde ich gut. Passt.
Wäre schon ein schöner Folgentitel für uns.
Ja, also ich habe nichts dagegen. Du hattest gerade den Wirtschaftszweig oder ich ja auch und Ayhan auch angesprochen. Da wollen wir natürlich im Sinne von anderen Podcasts auch nochmal rein. Was ist das denn oder was bedeutet das für die Türkei? Was war das zum Beispiel vor der Pandemie? Wie wichtig ist da die Touristik oder der Tourismus?
Also der Tourismus ist eines der größten Zweige in der Türkei. Zumal man muss natürlich auch sagen, da die Türkei ja sozusagen aufgrund ihrer Währung, das ist die türkische Lira, nicht in der EU ist, beziehungsweise auch nicht den Euro nutzt, ist natürlich die Abhängigkeit, was Devisen angeht, umso größer und dementsprechend sind die Deviseneinnahmen für das Land ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, weil die Türkei ja die ganzen Exporte natürlich mit Devisen bezahlen muss. Aber der Tourismus ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Menschen, die direkt im Hotel arbeiten, die direkt in der Agentur arbeiten. Das sind ja nicht nur die Busfahrer, sondern da steckt ja eine große Industrie dazwischen. Das ist der Lebensmittelhandel, das sind die Lebensmittelhersteller, das sind die Bauern, das sind die Bauarbeiter, die die Hotels bauen, das sind die Familien, die wirklich auch im Landesinneren noch vom Tourismus leben, obwohl sie nichts direkt mit dem Tourismus zu tun haben, aber die ganzen Zulieferer. Und darum ist der Tourismusbereich, wird in der also nicht nur in der Türkei, sondern auch in anderen Destinationen ja auch als Industriebereich ohne Schornstein immer sozusagen bezeichnet. Das ist eines der wichtigsten Bereiche der Türkei, allein schon von den Deviseneinnahmen her. Und auch in so einem Jahr, wo wir Corona haben, weltweit, hat die Türkei mehr als 30 Millionen Gäste gehabt. Das ist sehr, sehr knapp nach Spanien. Spanien hatte, glaube ich, 31,4 Millionen. Und Spanien ist ja in einem normalen Jahr verfügt es über noch mehr Touristen als die Türkei. Aber die Türkei hat unter anderem mit westeuropäischen Gästen, aber auch mit osteuropäischen Gästen eine große Anzahl an Gästen anziehen können. Und mit 30 Millionen in so einem Pandemiejahr ist es schon wirklich eine große Leistung. Das ist aber auch sehr, sehr bedeutend. Und ihr habt doch sicherlich die Devisenentwicklung in den letzten Wochen so ein bisschen mitgekriegt, wo die Lira enorm an Wert verloren hat. Und es ist für das Land existenziell wichtig, weil es, wie gesagt, nicht nur die Hotels an der Küste betrifft, sondern auch die Industrie, die Zulieferindustrie, die Landwirtschaft beeinflusst es und auch den Bausektor. Daher ist es eines der wichtigsten Industriesektoren im Land.
Und jetzt hast du vorhin nämlich auch passend dazu quasi sowas gesagt wie in guten und in schlechten Zeiten. Ich muss zugeben, dass ich immer gedacht habe, dass in so einer Krisenzeit wirklich, sagen wir mal, die Zeit noch schlechter ist. Und dann bin ich eines Besseren belehrt worden. Ich habe gesehen, dass die Buchungszahlen für die Türkei auch bei uns, bei der FDÜ-Touristik, immer besser waren, als man es so, sagen wir mal, aus den Medien vielleicht erdenken oder sich daraus lesen würde. Es ist wirklich, ich sag mal, gemein, ich benutze das jetzt, wie das teilweise dargestellt wird, das Verhältnis mit und zur Türkei und auch die Touristik. Denn in Wahrheit sind die Reisefans, die Liebhaber der Türkei, die Familien und so weiter, die fahren auch in schlechten Jahren dahin. Also die Zahl, die du gerade genannt hast, 30 Millionen, unterstreicht das ja. Auch ein schlechtes Jahr in der Türkei ist immer noch zigtausendmal besser als ein normales Jahr in anderen Destinationen. Es ist eine riesige touristische Destination und die lässt sich, das ist auch gut so, durch gewisse Medienberichterstattung oder Krisen nicht wegreden. Richtig?
Das ist richtig, Zeni. Das hat auch wirklich verschiedene Gründe. Du hast sicherlich eines der wichtigsten Gründe schon vorab genannt. Das ist wirklich, Türkei ist ein günstiges Land, aber das reicht nicht aus. Also nur günstig zu sein, ist nicht sozusagen der Grund für den Erfolg. Es hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist schon eher ein Grund. Aber auch das macht es nicht aus. Wir kennen aus vielen anderen Ländern, auch speziell nordafrikanischen Ländern, wenn es in diesen Ländern mal ein Problem gab, beziehungsweise eine Krise gab, dann war es sehr schwer, bis sich diese Destination wirklich im deutschen Markt wieder zurück etablieren konnte. In der Türkei ist das weniger der Fall. In der Türkei, also die Türkei ist ein politisch hochempfindliches Land, auch in den Medienkreisen, und es ist Er wird nicht gerade sozusagen mit Samthandschuhen angefasst, aber die Gründe, warum die Leute trotzdem in die Türkei reisen, die Türkei besitzt über ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und jeder Gast weiß, dass er in der Türkei ein willkommener Gast ist. Das ist, glaube ich, die Willkommenskultur in der Türkei, ist, glaube ich, relativ einmalig. Und das besondere Verhältnis, das darf man bitte nicht vergessen, zwischen der Türkei und Deutschland, beziehungsweise zwischen den Türken und den Deutschen, ist nochmal ein ganz besonderes. Sie fühlen sich in der Türkei wohl. Es gibt natürlich auch eine starke türkische Gemeinde hier in Deutschland. Das ist mit einem Grund, aber der wahre Grund ist, glaube ich, dass die Deutschen immer schon in der Türkei willkommen waren. Das hat man ihnen auch immer gezeigt und auch immer gesagt. Und diese Willkommenskultur ist, denke ich, besonders wichtig. Dementsprechend ist die Türkei, es gibt sehr viele Auf und Abs in der Türkei, die sind aber immer sehr kurzfristig. Das heißt, die Türkei kann von heute auf morgen sehr viel verlieren, aber am Übermorgen kann es schon wieder sehr viel gewinnen. Die lässt sich nicht langfristig beziehungsweise auf längere Zeit durch irgendwelche politischen Aussagen, durch irgendwelche Krisen, egal welcher Natur, beeinflussen. Die Kunden kehren sehr schnell wieder zurück in die Türkei. Das hat, wie gesagt, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zu tun. Das hat mit der Willkommenskultur zu tun. Das hat mit der Qualität der Hotels zu tun, die gebaut wurde.
Und Sicherheit. Ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich unbestritten. Also.
Und der Service in der Türkei ist sehr gut. Man hat auch zu Corona-Zeiten, speziell auch die letzten Jahre, mit sehr guten Corona-Konzepten sofort auf die Krise reagiert, hat das sozusagen auch vorgeführt, beziehungsweise auch sofort eingeführt. Und das konnten die Kunden feststellen. Die Türkei hat relativ schnell, wenn mal was passiert wäre, also im Fall einer positiven Testung, hat es dafür gesorgt, dass die Türkei, beziehungsweise dass die Hotels extra Quarantänezimmer bereitstellen mussten, sodass der Kunde nicht von Hotel A in ein Quarantänehotel sozusagen verlegt werden musste. Das gibt auch sehr viel Sicherheit in solchen Krisen und mit der ganzen Willkommenskultur, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, mit den sehr modernen Anlagen. Und natürlich auch, wie gesagt, Türkei hat ja ein faszinierendes Hinterland. Das vergisst man ja. Mhm. Aber die Türkei hat sehr viele antike Städte, egal ob das griechisch, römisch, osmanisch, seldschukisch und natürlich auch aus der Zeiten davor, aus den Hethiterreichen und so weiter. Mit Istanbul eine Metropole, die weltweit bekannt ist. Und auch sehr abwechslungsreiche Küsten an der Ägäis, dazu kommen wir noch später zu sprechen. Und natürlich auch die Antalya, wo es deutlich wärmer ist. Aber es hat sehr abwechslungsreiche Gebiete und das sind nur einige der Vorzüge der Türkei.
Wie warm ist es gerade in Antalya? Weil da wollen wir ja heute zuerst hingehen. Unsere heutige Folge soll uns ja an die türkische Riviera führen. Wie warm ist es da im Moment, Ayhan?
Also vor ungefähr einer Woche, 10 Tage, Seni, da hat Antalya wirklich jeden überrascht. Für die Bewohner in und um Antalya war es sehr positiv. Für die Kunden, die sich gerade vor Ort befanden, vielleicht, na, negativ war es nicht, aber es war interessant. Die ganzen Golfplätze in Belek waren verschneit. Also man konnte Golf spielen auf Schnee, aber das war natürlich sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das letzte Mal hat es so geschneit 1993.
Das wollte ich nämlich fragen. Das habe ich nämlich auch gesehen.
Ja. Also es schneit in Antalya nicht, wobei man muss sagen, es schneit an der Küste nicht. Ich komme gleich dazu. Aktuell sind es 17, 18, 19 Grad. Also der Januar ist kein super ideales Wetter für Antalya vielleicht, aber in Kombination natürlich auch verglichen mit dem Wetter in Europa und den sehr modernen Hotelanlagen mit ihren Wellness- und Spa-Centern und den Möglichkeiten mit den beheizten Pools und so weiter, bietet es natürlich auch für Wellness, für Sport sehr viel. Wie ihr vielleicht wisst, sind sehr viele Fußballmannschaften in Antalya um Belek herum und spielen auch untereinander, auch deutsche Mannschaften. Also es hat andere Vorzüge. Aber mit dem Schnee war schon wirklich sehr, sehr interessant. Wobei man sagen muss, es gibt in der Nähe von Antalya zwei große Skigebiete. Das eine ist ungefähr eine Stunde entfernt. Das sind die Taurusgebirge. Das sind die Waldläufer der Alpen. So nennt sich das, Waldläufer. Und da kann man, das ist ungefähr, wie gesagt, vom Zentrum eine Stunde entfernt. Das nennt sich Zaklekent. Da ist ein Skizentrum, also richtig mit Lifts und alles Mögliche, wie auch in Europa. Da kann man Skifahren. Und das zweite, etwas größere Gebiet ist ungefähr 3 Stunden entfernt. Das ist in Isparta. Das heißt, in den Übergang von Winter in den Frühling, so im März und April, wo unten schon an der Küste, an den Stränden wirklich herrlicher Sonnenschein und es langsam richtig warm wird, könnte man theoretisch tagsüber Skifahren und am späten Nachmittag unten im Meer baden. Ich tue es nicht, der März ist mir noch ein bisschen zu kalt im Meer, aber da gibt es ja verschiedene Geschmäcker und das ist auch gut so, aber theoretisch und auch praktisch ist das an einem Tag ist beides möglich.
Aber das werde ich mal machen, weil ich war bisher nur Wasserskifahren in der Nähe von Antalya und dann mache ich das einfach auch mal, wie du gesagt hast, im Frühling in der Kombination, im Winter, also quasi oben im Wintersport-Outfit dick eingepackt und unten dann schön in eben Neoprenanzug Wasserskifahren.
Also ja, bis Mitte April liegt da noch Schnee oben, ja.
Ah, cool. Also Ostern, das ist ja auch so die Zeit, wo es dann so richtig losgeht, sagen wir mal, wo die Nachfrage auch sehr stark steigt für die türkische Riviera. Ist das so, würdest du sagen, die Saisonzeit, ja, Winter, den haben wir auch, da Golfer, Sportler und so weiter, Wellnessurlaub, aber ab Ostern geht's dann bei dir quasi in die Sommersaison, richtig?
Geht eigentlich ab Anfang April los, so richtig los geht es Mitte April. Wir dürfen aber jetzt Winter nicht Winter sagen. Also was eine sehr schöne Jahreszeit ist, ist Sene, ist unter anderem der November. Mhm. Der November inzwischen in der Türkei nicht mehr zu den Wintermonaten hinzugezählt wird, sondern eher zu den Sommermonaten. Weil im November, speziell bis ungefähr dritte Woche im November, ist das Meer noch angenehm warm. Es ist noch nicht kalt. Die Pools, die nicht beheizt sind, sind auch noch nicht ganz kalt. Der Regen hat noch nie richtig eingesetzt. Also der November ist eines der angenehmsten, wenn man die Hitze nicht möchte. Wenn auch der September, Oktober noch zu warm ist, ist der November ein sehr, sehr nachgefragter Monat. Also an sich kann man sagen, Mitte April bis Ende November, das ist ungefähr die Hauptzeit. Natürlich Weihnachten und so weiter auch, aber das ist jetzt nicht durchgehend. Und der Januar etwas weniger, das ist etwas für Leute, die sportlich sich betätigen wollen, die eher so Wellness und spazieren gehen. Aber der klassische Urlaub ist von Mitte April bis Ende November. Mhm.
Und hast du in dieser Region für uns noch was Neues mitgebracht? Weil wir haben natürlich darauf gehofft, dass wenn wir jetzt endlich mal den Türkei-Spezialisten da haben, dass wir noch so ein paar Hoteltipps bekommen. Weil also es gibt ja alles an Superlativen, oder? Gibt es irgendein Themenhotel oder etwas, was man sich wünschen könnte als Urlauber nicht in der Türkei? Also mir fällt nichts ein. Es gibt, ja, wie eben von 5 Sterne Luxus, Wasserpark, Wellnessanlagen, Golfplätze, Sportmöglichkeiten. Es gibt alles. Und hast du vielleicht noch was Neues für uns?
Also ich teile mir das mal vielleicht in Regionen ein. Sehen die vielleicht, dann kommen wir vielleicht auch, was die Hoteltipps angeht, die mir jetzt einfach wirklich spontan einfallen. Wenn es ein Kurzurlaub sein soll, was man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, ist, dass Antalya an sich auch eine City-Destination ist. Warum? Weil es gibt theoretisch von jedem großen Flughafen aus Deutschland beinahe schon täglich Flüge nach Antalya. Das heißt, man kann nach Antalya ohne einen klassischen Badeurlaub zu wollen, auch einfach nach Antalya fliegen. Antalya hat eine wunderschöne Altstadt mit alten osmanischen Häusern, mit einer antiken römischen Mauer und auch noch sozusagen anderen Bestandteilen aus der römischen Antike mit einem wunderschönen Yachthafen, Restaurants, Bars, Kneipen und so weiter. Und ich würde, wenn ich nur 3-4 Tage fliegen würde, würde ich mir ein Hotel in der Altstadt nehmen. Da ist zum Beispiel das Alp Pascha. Das ist ein altes osmanisches Herrschaftshaus, das man renoviert hat. Also nicht neu renoviert, aber das ist so ein bisschen länger her, aber es wird immer sehr gut instand gehalten. Das ist mitten in der Altstadt und dementsprechend sozusagen kann man die Altstadt, die ganzen Sehenswürdigkeiten, Museen, die alten Häuser, Restaurants, auch gerne, ich meine, was natürlich für die türkischen Einheimischen aktuell nicht ganz so gut ist, ist der Eurokurs, aber macht natürlich das Ganze für die Touristen noch interessanter, weil natürlich alles für die Touristen noch günstiger ist und Shopping, egal ob das die Textilindustrie ist, aber auch Leder oder auch andere Sachen oder auch Schmuck, wisst ihr ja, ist in der Türkei generell schon günstig und aufgrund des Eurokurses noch günstiger. Also klassischer Kurzurlaub würde ich ein Hotel in der Altstadt nehmen. Da würde ich zum Beispiel das Altpascha nehmen, hat auch einen Pool und so weiter, alles was man hat.
Cool, Dominik, packst du das uns in die Shownotes oder fragst den Ayhan nochmal nach einem genauen Link, weil das muss ich tatsächlich bei mir sogar auf die To-Do-Liste nehmen. Ich bin ja ein Riesenfan von Istanbul und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ich fand ja auch Alaçatı wunderschön. Ich mag Bodrum. Also jetzt so eine Stadt mit Altstadt am Meer. Ich muss zugeben, bin ich bei Antalya schon mal drüber gestolpert. Habe ich aber nie gemacht. Also ich war immer in der Ecke, ohne mir das anzuschauen. Doch, ich glaube, das mache ich.
Also speziell, wie gesagt, bis in den Mai rein würde ich es machen. Im Hochsommer kann man es machen, muss man nicht machen. Da würde ich immer sozusagen einen normalen Badeurlaub machen und dann die Altstadt so rein und rausfahren. Landschaftlich ist das Gebiet um Kemer, das ist von Antalya westlich. Das ist sehr interessant. Warum? Weil die Berge bzw. die Gipfel beinahe schon bis an die Küste kommen. Also das heißt, da ist der Küstenabschnitt relativ schmal und grün und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und wir haben dieses Jahr eine Neueröffnung. Da ist ein Hotel, ist anstelle eines älteren Hotels, hat man komplett abgerissen und neu gebaut. Das ist das Hotel NG Facilis. Ist ein 5-Sterne High-End-Hotel. Wir waren auch mit dem gesamten Team jetzt ich glaube im Oktober dort, ein wirklich wunderschönes Hotel, wunderschönes Restaurant und auch der Wellness- und Spa-Bereich von der Architektur her, das würde ich auch verlinken, schaut euch das an, das ist auch im Winter offen und wie gesagt, das liegt in Kemer, kann ich sehr empfehlen.
Sehr gut.
Was ich noch vielleicht jetzt im Hinblick jetzt auf den Sommer empfehlen würde, zwei Geschichten, eine für die Familien. Wir haben, das ist auch bei der FTI Group exklusiv, ein Hotel, was erst im Juni öffnet. Türkei ist ja für die Neueröffnung oder für neue Hotels ja auch bekannt. Das ist ein Hotel, was nicht direkt am Meer ist, aber es ist ein Familienhotel. Das ist das Dream World Water World. Der Name sagt es. Es wird ein gigantischer Aquapark sein in diesem Hotel. Das Hotel selber ist nicht sehr groß, aber der Aquapark ist umso größer. Und das verlinken wir auch. Und hier ist natürlich das Besondere, weil wir sagen ja, es gibt ja keine andere Destination, dass A, über so viele Familienzimmer verfügt wie die Türkei und B, Familienzimmer ist nicht Familienzimmer, Seni, weil wir haben zum Beispiel mit unserem Partner, das ist das Hotel Victory by Main, das verlinken wir auch, ein Hotel zusammen, also nicht gebaut, er hat das natürlich in unserem Auftrag nach unseren Wünschen gebaut. Das Hotel verfügt über, also hat gesamt knapp 400 Zimmer und 180 davon sind Familienzimmer. Das wollten wir so haben. Und jedes dieser Familienzimmer hat zwei Schlafzimmer und zwei Bäder und jeweils mit einer Trenntür.
Ja, das heißt, das ist doch was wieder.
Das ist was.
Das und brauchen wir.
Ich habe zwei Kinder und ich kann daraus aus Erfahrung sagen, mit zwei Kindern im Urlaub morgens vor dem Frühstück alle in ein Bad und Tochter wäscht sich die Haare und föhnt sich und Sohn und Frau und ich.
Ja, bei uns ist es die Kleinste, die sich eine Stunde die Haare kennt.
Danke.
Da ist das Frühstück vorbei.
Also das ist eine Geschichte, das unterschätzen viele, beziehungsweise würden es viele haben, findet man aber in fast keiner Destination. Und auch wenn man das in einigen Hotels findet, nicht in der Anzahl. Wie gesagt, dieses Hotel verfügt über 180 dieser Zimmer. Das heißt, es ist ein Familienparadies, liegt nicht direkt am Strand, hat aber wunderbaren Zugang, ein wunderschöner, feiner Sandstrand. Und das sind so Hotels, die, ich sag mal, für die Familie, für die Hochsaison gut, günstig, für die Familie ideal.
Cool.
Ich habe vielleicht noch einen Tipp, was ein neues Hotel angeht. Das ist in Belek. Es gehört zu der Titanic-Gruppe. Titanic ist vielleicht für einige Gäste bereits ein Begriff. Das verfügt über aktuell 3-4 Hotels in der Türkei. Hat übrigens auch in Berlin Hotels. Also du weißt es, wenn wir immer in Berlin sind, zur Zeit von ITB, wohnen immer ein paar Kollegen von uns da. Aber hier ist es ein besonderes Konzept, ein etwas noch chilligeres Konzept. Das ist in der Nähe der Golfplätze in Belek und das heißt Kulinan. Ja, also der Name ist sozusagen, also gehört zu der Titanic-Gruppe, ist aber in einer besonderen Konzeption gebaut und öffnet zum 1.6. im Jahre 2022. Und das werde ich mir auch anschauen die nächste Woche, weil ich, die Frage kommt vielleicht noch auf, wann bist du das nächste Mal im Zielgebiet? Ich bin sehr oft im Zielgebiet, aber nächste Woche bin ich in Antalya. Und da schaue ich mir mal an, sozusagen den Baufortschritt und wie läuft es und was sind die USPs, weil das live anschauen auch für uns, Seni, du weißt es ja, ist sehr, sehr wichtig, alles auf Papier, auf Bildern zu haben, ist die eine Sache, aber das Hotel und das Produkt live zu spüren und auch die Gegebenheiten vor Ort, der Strand, den Wald, den Golfplatz, was es auch immer ist, was zu dem Hotel gehört, das muss man vor Ort riechen und spüren und gegebenenfalls auch berühren, damit man ein Feeling dafür bekommt, damit man es auch den Gästen empfiehlt, die sich eventuell dafür interessieren würden.
Ja, absolut. Kann ich total nachvollziehen. Und ehrlich gesagt freue ich mich schon für dich mit, weil ich liebe Neueröffnungen. Und es ist einfach toll, dass es in der Türkei jedes Jahr immer wieder so viel Neues zu entdecken gibt. Also wird nicht langweilig und für dich auch nicht.
Ja. Nein. Und das werden wir bestimmt in der zweiten Folge, du bist ja noch für eine da, auch noch weiter besprechen, denn da geht's in die türkische Ägäis. Da freuen wir uns auch drauf. Ich würde sagen, wir schließen hier Folge 1 und machen dann gleich weiter. Dann wissen wir ja auch, dass du es nicht mehr weit hast und brauchen die Frage nicht mehr stellen, wann du denn das nächste Mal in die Türkei reist.
Genau, Anfang nächste Woche bin ich da. Und ganz ehrlich, also was für euch vielleicht auch wichtig ist und für unsere Kunden ist, es gibt wunderschöne Hotels und für die Kollegen oder beziehungsweise für die Gäste, die das wissen, aber auch nicht wissen, eines wirklich der größten USPs für die Türkei ist das Essen.
Ja.
Ja, die türkische Küche ist eines der größten Küchen der Welt. Ich glaube sogar die zweit- oder drittgrößte nach der französischen, der chinesischen Küche, aber es ist ein anderes Thema, auf jeden Fall eines der größten Küchen und was wirklich in der Türkei in fast allen Hotels wirklich immer von den Kunden hervorgehoben wird, ist das Essen. Die Türken können gutes Essen, das machen sie auch. Das machen sie auch nicht auf einem Level, was wirklich sehr viel kostet. Sie machen das kostengünstig, sie machen das mit einfachen Materialien.
Und frisch, an sich frisch, wie normal, ganz frisch.
Und frisch, wie das halt am Mittelmeer sozusagen üblich ist. Und Hotelessen ist wunderbar, aber ich rate auch jedem Gast, geht's mal raus. Es gibt wunderschöne Lokale in, um Antalya, in jedem Ort. Und ich freue mich auch immer so ein bisschen auf frischen Fisch in einem Fischlokal mit den ganzen Mezze, also mit den ganzen Vorspeisen. An sich brauche ich den Fisch gar nicht dazu, mit den Vorspeisen bin ich schon satt. Aber das ist auch so eine Geschichte, wo man sagt, ja, das gehört einfach mit zum Land, auch schön essen, sich das Land anschauen, ein paar Ausflüge machen. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten auch einen Ausflug gemacht, das kannte ich noch nicht. Das bietet auch unsere Agentur an. Der Ort nennt sich Ormana. Das ist ein Ort, ich würde sagen, ungefähr 2-2,5 Stunden von Antalya entfernt. Aber da laufen, das ist ein Bereich, wo immer noch Wildpferde rumlaufen, Zeni. Mhm. Die sind wirklich, also ja, die laufen mal wild rum. Ich meine, der Name sagt es ja schon. Und das, es gibt immer noch, also das ist das Besondere, vielleicht auch so ein bisschen an der Türkei. Ja, die Küste, da sind viele Hotels, alles gut mit allen seinen Vor- und Nachteilen, weil alles konzentriert, muss ja nicht immer schlecht sein, weil um das Hinterland auch zu schützen. Aber fährt man 5 Kilometer ins Landesinnere, ist ja in der Türkei eine komplett andere Welt, teilweise unberührt. Und das macht es auch so spannend in der Türkei. Und es gibt wirklich, was geschichtlich und kulturell angeht, sehr wenige Länder, die mit Türkei es aufnehmen könnten. Sicherlich Griechenland, sicherlich auch Italien, Ägypten. Nein, es gibt da schon ein paar. Also man darf auch andere Destinationen unterschätzen. Aber es ist halt eines der Länder, die wirklich sehr viel zu bieten hat. Das möchte ich, ohne die anderen Destinationen da niederzumachen, um Gottes Willen.
Ja. Darf man ja sagen. Ich finde das auch einen schönen Abschluss für die Folge. Wir als Experten von der FTÜ-Touristik würden einfach mal sagen, geht's mal raus zum Essen und schaut euch die Türkei an, schaut euch das Hinterland an. Ja. Teschiköhler.
Genau. Und da sprechen wir gleich weiter.
Ja, machen wir.
Ägäis können wir das sicherlich noch ein bisschen weiter besprechen, weil an der Ägäis sind deutlich mehr, aber die viel berühmteren und die deutschen Kunden, die speziell eine humanistische Ausbildung oder Schulbildung haben, dem wird Troja, Ephesus, Pergamon natürlich oder Smyrna sehr viel sagen. All diese antiken Städte, griechischen, befinden sich an der türkischen Küste. Und da können wir dann im zweiten Teil darüber sprechen.
Genau, und, da wem das jetzt nicht, ja, und wem das nicht sagt, bitte zuhören in der zweiten Folge. Bis dann.
Ja, sehr gerne.
Bis gleich.